Willkommen bei Frickradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Bei uns zu Gast ist Heinz Kenner, der Leiter des Blindenapostolats St. Pölten. Man kennt seine Stimme aus der legendären Autofahrersendung Autofahrer unterwegs. Herr Kenner, wie kam es denn dazu, dass Sie im Rundfunk tätig geworden sind? Weil eigentlich waren Sie ja beim ÖMTC beschäftigt.
Das ist richtig. Ich war 42 Jahre beim ÖMTC. Ich habe dort 1967 begonnen mit den Verkehrsnachrichten in der Informationszentrale und bin dann 1970 gebeten worden, das damalige Zweierteam der ÖMTC-Sprecher, die die Verkehrsnachrichten präsentiert haben, das waren Walter Bruskewitz und Hubert Wallner, zu verstärken, und habe dann 23 Jahre lang die Verkehrsnachrichten des ÖMTC immer wieder präsentiert mit einigen anderen Kollegen, die dann später noch dazugekommen sind.
Wie nähert man sich als Neuling einem Feld wie dem Radio?
Das ist eigentlich relativ überfallsartig gekommen. Und ich habe mit Brigitte Czarny einige Stunden gehabt, um sozusagen mich in der Präsentation einzuüben. Aber sonst war es eigentlich von Anfang an ein Fachgespräch, eine Präsentation von Fakten, die eben auf dem Tisch liegen oder die auf der Straße liegen sozusagen. Und das sollten wir präsentieren. Das hat mir auch mein damaliger Chef und quasi Lehrmeister Walter Bruskewitz gesagt, sagt sie, wir sind keine Rundfunksprecher par excellence, wir sind Fachsprecher und da können auch Fehler passieren. Wichtig ist, dass die Aussage stimmt. Und ich erinnere mich noch an meine erste Sendung in Autofahrer unterwegs. Da bin ich zuerst dem Walter Nissner vorgestellt worden in seinem Büro. Und dann war es soweit, dass ich was berichten durfte. Und das war der Anfang für die Vorarbeiten zur U-Bahn in Wien, wie die Favoritenstraße zur Großbaustelle gemacht worden ist. Und da hat man dann im 10. Bezirk und im 4. Bezirk und rund um den Karlsplatz viele Umleitungen eingerichtet, ein ganz neues Verkehrskonzept übergangsweise in Kraft gesetzt. Ich war damals für die Baustellenberichterstattung in Wien zuständig und das war sozusagen mein Fach, darüber das erste Mal in Autofahrer unterwegs zu sprechen.
Punkto U-Bahn, Auto bringt uns natürlich auch in Richtung Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. Sie sind seit 1976 im Blindenapostolat der Diözese St. Pölten tätig. Können Sie unseren Hörern einmal schildern, was dieses Apostolat denn eigentlich so täglich macht, was es an Schwerpunkten gibt?
Das Blindenapostolat ist die Servicestelle oder die Serviceeinrichtung der katholischen Kirche für blinde und sehbehinderte Menschen, aber nicht nur für sie selber, sondern auch für alle, die sich ihnen verbunden fühlen, vor allem auch für die Begleiter, die notwendig sind, um verschiedene Dinge erledigen zu können.
Und wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Ja, das ist von Diözese zu Diözese verschieden, wie dort die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter sind. Wir sind im Blindenapostolat alle ehrenamtlich tätig. Welche Zeitvorgaben sie haben oder welche organisatorischen Möglichkeiten sie haben. Grundsätzlich kann man sagen, das Blindenapostolat kümmert sich um die religiösen Belange der sehbehinderten Menschen, bietet verschiedene Veranstaltungen an, Wallfahrten, Besinnungstage und so weiter und so fort. Aber auch im Freizeitbereich. Es gibt also einen großen Bereich der sogenannten Blindenfreizeiten, die zwar nicht unmittelbar zum Blindenapostolat gehören, aber aus dem Blindenapostolat irgendwie entstanden sind und jetzt eine eigene Gruppe bilden. Und da gibt es jedes Jahr 10 bis 12 Blindenfreizeiten mit ganz unterschiedlichem Charakter, die da angeboten werden und die von vielen Menschen in Anspruch genommen werden. Es geht aber auch darum, für die blinden, sehbehinderten Menschen entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Da haben wir momentan das große Thema, es gibt neu für den ganzen deutschen Sprachraum in der katholischen Kirche ein neues Gebet- und Gesangbuch, das Gotteslob Neu, das mit erstem Adventssonntag verwendet werden soll. Da geht es natürlich auch darum, wie kann man dieses neue Buch in einer den Blinden und Sehbehinderten gerechten Weise zur Verfügung stellen. Stellen sich ganz neue Aufgaben, die nicht vergleichbar sind mit der Situation vor gut 35 Jahren, wie es das Vorgänger Gotteslob gegeben hat. Das ist damals rein in Punktschrift erstellt worden. Heute gibt es zwar noch Punktschriftleser, aber nur mehr wenige, die Punktschrift auf Papier lesen. Viele haben entsprechende technische Geräte oder haben ihren Computer mit Braillezeile ausgestattet. Und jetzt geht es darum, eben dieses Datenmaterial dieses neuen Buches auch entsprechend aufzuarbeiten und zur Verfügung zu stellen.
Wie bringt man das sozusagen in eine technologische Form, die der Jetztzeit entspricht?
Die Ideen sind sehr herausfordernd und auch die technischen Möglichkeiten. Allerdings stoßen wir da immer wieder auch an Grenzen, die mit verlagsrechtlichen Problemen konfrontiert sind oder gegeben sind. Und der Wunsch vieler User wäre natürlich, dieses neue Buch als App zu bekommen. Aber das wird es aus rechtlichen Gründen nicht geben. Aber es wird zu den Druckausgaben wird es auch Dateiausgaben geben für Notizgeräte für Blinde, die dann mit einer Steckkarte eben versehen werden. Beziehungsweise wird es auch eine eigene DESI-Version geben. Die DESI-Bücher sind ja speziell für Blinde entwickelte Einrichtungen. Für die DESI-Player wird es also eine CD bzw. eine SD-Speicherkarte mit dem neuen Gotteslob schon in den nächsten Wochen geben.
DESI ist ein Hörbuchformat für alle Nicht-Eingeweihten, sehe ich das richtig?
Das ist richtig. Es ist ein Hörbuchformat, wo auf verschiedenen Ebenen eben die Informationen gestaltet werden können, wo man sich leicht auch in komplizierten Aufbau von Daten durchklicken kann. An Freizeitangeboten, ich habe schon erwähnt, es gibt die Blindenfreizeiten. Die fangen zum Beispiel im Jänner, Februar immer mit Langlaufwochen, die im Böhmerwald bzw. in St. Martin im Tennengebirge stattfinden. Und dann gibt es über das Jahr hindurch mehrere Wanderwochen oder auch Bergwochen, die an verschiedenen Orten, an verschiedenen Stellen in Österreich, aber auch in Südtirol abgehalten werden. Es gibt aber auch ganz spezielle Wochen, zum Beispiel eine Wanderwoche mit Singen und Musizieren am Weißen See in Kärnten. Oder ich mache persönlich seit 15 Jahren eine Sonderform, die heißt Kulturwanderwoche. Da nehmen wir uns in einer Stadt oder in einem Gebiet eben die kulturellen Einrichtungen vor, versuchen Menschen kennenzulernen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und so weiter.
Muss man da grundsätzlich katholisch sein, römisch-katholisch, oder könnte man auch einer anderen Religion sich zugehörig fühlen, beziehungsweise ohne Bekenntnis sein?
Das Blindenapostolat ist natürlich eine Einrichtung der katholischen Kirche, aber wir sind durchaus offen für Menschen, die anderen Bekenntnissen angehören. Es gibt sogar auch immer wieder Veranstaltungen, die von vornherein ökumenisch offen sind. Zum Beispiel bei uns in St. Pölten, jetzt schon durch 10 Jahre hindurch, um das verlängerte Wochenende von Fronleichnam her. Eine Veranstaltung, die sich an Menschen mittleren Alters richtet, also von 30 aufwärts. Das war ein spezielles Segment, die es noch keine eigene Veranstaltung gab, Jugend und Alter, dazwischen sozusagen. Und das hat sich in den letzten Jahren als ökumenische Veranstaltung herausgebildet, wo immer wieder auch Themen aufgegriffen werden, die religiösen Bereich, also nicht nur Katholiken, sondern auch evangelische und orthodoxe Christen interessieren. Im vergangenen Jahr gab es eine Veranstaltung, wo die monotheistischen Religionen angesprochen worden sind und vor allem auch der Vortrag der muslimischen Religionslehrerin aus Wien, die da für einen halben Tag gekommen ist, hat so großes Interesse gefunden, dass auch im Frühjahr 2014 eine Veranstaltung stattfinden wird, die Möglichkeiten geben soll, den Islam besser kennenzulernen.
Jetzt ist sozusagen die Teilnahme an Veranstaltungen, an Gottesdiensten das eine, die Mitarbeit in der Pfarre das andere. Ich habe da eine Meldung gefunden, BAÖ forciert behinderte Mitglieder in Pfarrgemeinderäten. Wie kann man denn das in der Praxis anstellen, dass man mehr Menschen mit Behinderung für die Mitarbeit in der Pfarre gewinnt?
Ja, das ist eigentlich ein Anliegen, das immer wieder kommt. Ich erinnere mich schon, Kardinal König hat vor mehr als 20 Jahren den Wunsch geäußert, dass in jeder Pfarre oder zumindest in jedem Dekanat es einen behinderten Menschen geben soll, der sozusagen die Anliegen Behinderter in diesem Gremium vertritt. Es war natürlich ein großes Anliegen, das nicht so leicht umzusetzen ist, aber das Blindenapostolat hat zum Beispiel bei den letzten beiden Pfarrgemeinderatswahlen, die ja österreichweit durchgeführt worden sind, sehr intensiv versucht, auf zwei Ebenen diese Vertretung behinderter Menschen in diesen Pfarren sicherzustellen. Auf der einen Seite geht es darum, Menschen zu finden, die sich dafür bereit finden, die die Zeit aufwenden können, die das Interesse dafür haben. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch notwendig, Bereitschaft zu haben und Bereitschaft zu finden, behinderte Menschen an wählbare Stelle zu setzen oder in einem Pfarrgemeinderat, der sich konstituiert, gegebenenfalls noch jemand, der Interesse hat, zu kooptieren.
Jetzt möchte ich doch noch auf die gestrige Veröffentlichung des Papstes zu sprechen kommen, Papst Franziskus, der gestern einen apostolischen Lehrbrief veröffentlicht hat. Man sagt, es kommt einer Regierungserklärung gleich und er fordert, die Laien sollen mehr Präsenz bekommen in der Kirche und die Kirche soll sich mehr bewegen. Ich habe den Satz im Kopf, eine Kirche, die sich nicht bewegt, bewegt nichts. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was könnte das denn für Einrichtungen wie das Blindenapostolat bedeuten?
Ich würde das so sehen, also jetzt bekommen wir sozusagen Schützenhilfe von oberster Stelle. Das Blindenapostolat ist ja von seiner Geschichte her eine Bewegung, die Laienmitarbeiter versucht zu aktivieren. Und es ist auch eine Laienorganisation im Rahmen der Organisation der Kirche. Wir haben in jeder Diözese sozusagen eine Gruppe von Leuten, die von einem Diözesanleiter, von einem Laien geleitet wird. Und dem ist ein Seelsorger zur Seite gestellt. Die eigentliche Verantwortung liegt aber bei den Laien. Das ist in den 30er Jahren aus Aktivgruppen entstanden und 1969 hat sich dann das Blindenapostolat Österreich aus mehreren Gruppen, die in den einzelnen Diözesen damals bestanden haben, zusammengesetzt und bildet nun im Rahmen der sogenannten Pastoral- und Seelsorgeamtsleiterkonferenz einen eigenständigen Stamm. Wenn jetzt Papst Franziskus sagt, dass den Laien mehr Gehör verschafft werden soll, dann können wir das bei den Dingen, die wir da und dort durchsetzen möchten, natürlich gut brauchen. Und es ist ein guter Hintergrund darauf. Es gibt ja immer wieder Dinge, wo wir sagen müssen, ja, wir hätten gern das und das umgesetzt. Zum Beispiel jetzt bei dem Projekt Gotteslob. Es ist vieles, was technisch möglich ist, steht momentan noch in den Sternen, weil wir nach Finanzierungsmöglichkeiten suchen, die wir selbst auch in der Kirche bei dem Sparkurs, der da und dort angesagt ist, nur schwer realisieren können. Ne?
Apropos Sparkurs, Sie haben ja lange Jahre die Zeitschrift, die Hörzeitschrift, muss man sagen, Karussell herausgegeben, die dann nach über 20 Jahren eingestellt wurde. Was war denn eigentlich der Beweggrund, eine solche Zeitschrift ins Leben zu rufen?
Diese Zeitschrift ist eigentlich aus einer Verlegenheitssituation entstanden. Es hat in unserer Diözese in St. Pölten eine Zeit gegeben, wo sich die Kirche sehr intensiv vorbereitet hat auf das Entstehen von Privatsendern. Das war über mehrere Jahre nicht so klar, wie sich das entwickeln würde. Und die Diözese hat auch Mitarbeiter ausgebildet, die rundfunktechnisch, die als Reporter, die eben da in diesem Punkt helfen können und Aufgaben übernehmen sollten. Und weil das eben mit dem Gesetz für die Privatsender nicht und nicht realisiert werden konnte, sind die sozusagen Gewehr bei Fuß gestanden. Und ich hatte damals die Idee, sie gewissermaßen dadurch zu beschäftigen, beziehungsweise sie dadurch ein bisschen noch mehr in die Praxis hineinzubringen, dass wir eine, wenn Sie so wollen, Sendung auf Kassette machen. Und damals ist eben diese Zeitschrift Karussell entstanden. Sie hat sich genannt Zeitschrift zum Zuhören und die hat es mehr als 20 Jahre hindurch gegeben.
Wie viele Abonnenten haben Sie gehabt?
Ja, wir sind leider nicht über 150 hinausgekommen. Und das war dann auch einer der Gründe, dass man sagen musste, naja, nachdem sich da nicht sehr viel bewegt und der Hörerkreis nicht erweitert werden kann, auf der anderen Seite das Geld knapp geworden ist. Und der dritte Grund war dann das Ausscheiden eines führenden Mitarbeiters, die Notwendigkeit, jemanden anderen zu suchen, sodass dann der Entschluss gefasst worden ist, die Zeitschrift einzustellen. Es war damals nicht leicht für mich.
Nicht leicht, etwas loszulassen, das man selbst aufgebaut hat?
Ja, ich habe dann bei der letzten Ausgabe, die wir gemacht haben, gemerkt, wie sehr mein Herz an dieser Sache gehangen ist. Aber nicht nur meines, sondern auch der Mitarbeiter, die sich da im Laufe der Jahre sehr drum bemüht haben und die eigentlich auch in ihrem Bereich eine ganz bewundernswerte Kompetenz bekommen haben und einen ganz anderen Zugang auch zu blinden und zu sehbehinderten Menschen gewinnen konnten.
Das Stichwort Zugang führt mich zu Ihrem Zugang zum Thema Behinderung. Wie würden Sie den beschreiben aus heutiger Sicht mit doch jahrzehntelanger Erfahrung?
Ja, mein Zugang ist eigentlich durch eine besondere Situation entstanden. Ich wohne in der Pfarre St. Christophen in Niederösterreich und im Gebiet dieser Pfarre gibt es ein Blindenheim in Unterdambach, das Heim der Hilfsgemeinschaft für die Blinden und Sehbehinderten Österreichs. Und ich habe dort von der Pfarre aus mehrere Jahre verschiedene Dienste bei Gottesdiensten und so weiter als Jugendlicher gemacht. Und dann ist von St. Pölten, vom Seelsorgeamtsleiter, einmal die Frage gekommen, wir sollten in St. Pölten ein eigenständiges Blindenapostolat errichten, aber sie finden niemand, der das leiten könnte, keinen Sehbehinderten, keinen Blinden, der da die Verantwortung übernehmen würde. Ich bin gefragt worden, ob ich mir das zutraue, das zu übernehmen. Und so habe ich damals eigentlich Ja gesagt und aus dieser provisorischen Betreuung mit dieser Aufgabe ist mittlerweile eine ganze Reihe von Verantwortlichkeiten in der Diözese, in Österreich, aber auch darüber hinausgekommen.
Wann haben Sie das übernommen?
Im Frühjahr 1976 bin ich zum provisorischen Leiter des Blindenapostolats in St. Pölten ernannt worden und ich war damals der einzige Diözesanleiter in Österreich, der gesehen hat. Ich habe damals versucht, mich mit meinen Möglichkeiten da einzubringen, habe ein sehr offenes Herz auch gefunden bei den anderen Diözesanleitern, musste mich natürlich bewähren, aber im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, ich kann mit meinen Möglichkeiten auch in meiner Tätigkeit als Journalist viele Dinge ganz gut erledigen, zu denen die anderen weniger Zugang haben. Und so war es ein Geben und ein Nehmen auf beiden Seiten, was da zu einer ganz guten Lösung geführt hat.
Was war das zum Beispiel, was Sie sich leichter getan haben als andere aufgrund Ihrer Laufbahn?
Zum Beispiel, also ich mache jetzt seit Jahrzehnten die Schriftleitung für die Zeitschrift des Blindenapostolats, das ist der sogenannte Rundbrief, der viermal im Jahr erscheint, wo ich Beiträge, die aus den verschiedensten Bereichen kommen, redigiere und zusammenführe. Den Rundbrief gibt es in einer gedruckten Form, in Schwarzschrift, natürlich auch in einer Punktschriftfassung, aber auch in einer Tonausgabe.
Das heißt, das kann man sich dann auf CD bestellen, oder?
Das kann man sich bestellen und bekommt es dann zugesandt, beziehungsweise auf der Homepage des Blindenapostolats kann man die letzten Ausgaben auch als im MP3-Format herunterladen. Das war eine Möglichkeit, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit für das Blindenapostolat ist mir als Sehender und einer, der viele Jahre im journalistischen Bereich tätig war, natürlich auch leichter möglich als einem Blinden, einem Sehbehinderten. Und so versuche ich mit dem jeweiligen Vorsitzenden oder mit den jeweiligen Diözesanleitern da einen sehr engen Kontakt zu halten. Und ich versuche auch, wenn ich von einer Initiative oder von einer Veranstaltung erfahre, das auch publizistisch aufzubereiten, beziehungsweise auch an die jeweiligen Zeitungen, an den Rundfunk oder an sonstige Interessenten heranzutragen.
Also weit so klar, Sie haben schon das MP3 angesprochen, wir haben vorher schon über die App geplaudert und auch über die Homepage. Wie wichtig sind die neuen Technologien Ihrer Meinung nach, um die Botschaften des Glaubens zu verbreiten?
Ich glaube, sie sind sehr wichtig und sie bringen auch sehr viele Möglichkeiten. Vor allem interessieren die neuen technischen Möglichkeiten viele Jugendliche und junge Erwachsene. Und ich glaube, das ist ein Weg, auch Dinge an sie heranzubringen, mit denen sie sonst weniger Kontakt haben. Es geht natürlich dann immer auch um die Form der Aufbereitung. Nicht immer verstehen dann auch alle, wenn etwas so flotter formuliert ist, warum das so sein muss. Aber das ist eben immer wieder ein Versuch auf verschiedene Interessenten eben besser eingehen zu können. Manchmal gelingt er, manchmal ist er weniger erfolgreich.
Was meint man im katholischen Kontext mit etwas flotter formulieren?
Ja, es ist die Frage eben, wie kann ich Dinge, die im Zusammenhang mit dem religiösen Leben oder mit Gottesdienst stehen, eben formulieren, dass sie zumindest einmal Aufmerksamkeit erregen, dass sie jemanden dazu veranlassen, hinzuhören. Und wenn man etwas nur immer in der Sprache weitergibt, die sozusagen abgestanden ist, wird man nicht sehr viel Beachtung bei neuen Interessenten, die es da und dort ja doch gibt, finden.
Gibt es da praktische Beispiele, die Ihnen in den Sinn kommen in dem Moment?
Zum Beispiel eine Veranstaltung, Freizeitveranstaltung, die einen religiösen Charakter hat, die eine Wanderveranstaltung war, hatte den Titel Beten mit den Füßen. Oder wenn es jetzt darum geht, das neue Gotteslob anzupreisen, habe ich neulich einen Titel gefunden, Gott loben mit den Fingerspitzen.
Und das verstehen dann sowohl Ihre Interessenten, die eine Sehbehinderung haben, als auch die anderen?
Ja, das muss natürlich dann erklärt werden und ausgeführt werden, aber es geht einmal darum, Aufmerksamkeit zu erwecken.
Wie würden Sie denn das Bild, das die katholische Kirche von Menschen mit Behinderung hat, beschreiben oder illustrieren, wenn man so will?
Ja, ich glaube, dass da jetzt der Papst durch sein Verhalten dieses Bild, das wir versuchen seit langem zu zeichnen, sehr, sehr positiv unterstützt. Der Grundauftrag der Kirche ist ja, für alle da zu sein, vor allem aber für Menschen, die in irgendeiner Form in eine Notsituation, in eine Ausnahmesituation kommen. Und das ist bei Menschen mit Behinderungen natürlich besonders der Fall. Deswegen ist ja auch das Blindenapostolat gegründet worden, um einerseits für diese Menschen etwas zu tun, aber auch selbst zu stärken und sie selbst herauszufordern, ihre eigenen Fähigkeiten zu kennen, ihre Möglichkeiten zu kennen, sie dazu zu ermutigen, zu sagen, hier bin ich, ich kann das und das und das, traut mir das bitte zu, ich möchte da mitarbeiten in einer Pfarrgemeinde oder ich möchte bei einer Veranstaltung mitarbeiten oder ich möchte das und das tun. Das war ja vor einigen Jahrzehnten durchaus noch nicht so der Fall. Wenn ich mich erinnere, das Blindenapostolat hat zum Beispiel zweimal sehr intensiv mitgewirkt an der Erstellung des Sozialhirtenbriefs der österreichischen Bischöfe zunächst und dann 10 Jahre später beim Sozialwort des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich. Und wir haben auch durch verschiedene Beiträge und durch verschiedene Eingaben es möglich gemacht, dass zum Beispiel in dem Sozialwort ein eigenes Kapitel über Menschen mit Behinderung in den Kirchen und wie die Kirchen zu diesen Menschen stehen sollen, welche Aufgaben sie haben, welche Verantwortung sie haben, dass das eingefügt worden ist. Das immer wieder neu zu sehen und immer wieder neu daran zu erinnern, das ist eine unserer Aufgaben.
Sozusagen das Blindenapostolat auch als eine Organisation, die die Anliegen behinderter Menschen in die Kirche hineinträgt und ihre Rechte einfordert?
Das Blindenapostolat sieht sich durchaus auch als Sprachrohr für Menschen mit Behinderung, eben also nicht nur für Blinde und Sehbehinderte, sondern wie es zum Beispiel also bei dieser Initiative für die Pfarrgemeinde Rette gegangen ist, auch für Menschen, die in anderer Weise behindert sind. Wir versuchen auch mit anderen Gruppen immer wieder zusammenzuarbeiten. Es wird nächstes Jahr im Juni zum Beispiel den sogenannten Tag des Lebens geben, wo in den österreichischen Pfarren eben auf die Probleme von Menschen mit Behinderungen hingewiesen wird, beziehungsweise wo die Pfarren dazu ermutigt werden sollen, sich zu öffnen, ein bisschen sensibler zu werden, wenn es darum geht, Menschen, die Gottesdienste, Menschen in das pfarrliche Leben mit einzubinden. Oft sind es ja nicht nur die Schranken, die architektonischen Gestaltungen von Kirchen oder Pfarrzentren es schwer machen, dass Blinde daran teilnehmen können. Sehr oft sind sie auch emotionale Dinge, die da mitspielen oder ganz einfach eine Gleichgültigkeit, die da und dort zu beobachten ist, dass Menschen irgendwo gern dabei sein wollten, aber schon keine Möglichkeit haben, weil sie keinen Begleiter finden oder niemanden haben, der sie an das Ziel der Veranstaltung hinführt.
Inwieweit gibt es ideologische Barrieren? Also in sehr konservativen Kreisen hat man früher noch ab und an die Sprechweise von der Behinderung als Strafe Gottes gehört. Hat sich das in der Zwischenzeit komplett gewandelt oder tauchen solche tradierten Vorgehensweisen noch ab und an auf?
Ich habe sie Gott sei Dank seit vielen Jahren nicht mehr als ernsthaftes Argument gehört. Dass es da und dort vielleicht noch der Fall sein könnte, möchte ich nicht ausschließen, aber die grundsätzliche Einstellung Menschenbehinderungen gegenüber hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch zum Besseren gewendet.
Jetzt haben wir sozusagen das große Bild gezeichnet von einer Kirche, die Inklusion leben will, wenn man das so sagen kann. Wie schaut es denn aus mit Ihren Wünschen in Bezug auf das Blindenapostolat an sich? Was haben Sie denn an Weihnachtswünschen für Ihre Organisation oder an Zukunftswünschen?
Die Wünsche sind natürlich, wenn ich jetzt so durch die Diözesen schaue, weitgehend gleich. Es geht nicht nur darum, Menschen immer wieder neu zu interessieren, vor allem auch junge Menschen. Das ist heutzutage nicht nur in der Kirche schwieriger geworden, an junge Menschen heranzukommen, sondern es geht vor allem auch darum, Leute zu finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Für längere Zeit, wir haben keine Funktionäre im Blindenapostolat, aber doch für gewisse Aufgaben, auch für gewisse Leitungsfunktionen, aber auch für bestimmte Projekte, die es immer wieder gibt, auf den verschiedensten Ebenen. Zeit zur Verfügung zu stellen für andere, das ist heute irgendwie aus der Mode gekommen bei vielen Menschen und das würden wir uns im Blindenapostolat natürlich sehr wünschen, dass wir unsere Arbeit fortsetzen und ausbauen können mit Leuten, die dafür das Interesse haben.
Das war Frickradio für heute. Technik Charlie Svezeny, Redaktion Heinz Josef, Moderation Christoph Dierenbacher.